In der langfristigen Perspektive wird die Welt deutlich besser. Das sehen wir nur nicht, weil wir sozusagen eine Kleinigkeit sehen und sagen, jetzt ist Donald Trump gewählt worden, jetzt geht die Welt unter. Das ist sicher nicht meine politisch präferierte Variante gewesen, aber die Welt sofort damit untergehen zu lassen, überschätzt die kurzfristigen und unterschätzt die langfristigen Wirkungen.
Herzlich willkommen zu Changemaker, der Podcast mit neuen Perspektiven für Führungskräfte und alle, die in ihren Unternehmen etwas bewegen wollen. Mein Name ist Martin Oswald, ich bin aus der Schweiz und mir gegenüber sitzt heute Dirk von Gehlen. Dirk ist Director Think Tank bei der Süddeutschen Zeitung und was er da genau macht, wird er uns gleich erzählen. Dirk ist aber auch Buchautor, Speaker und für mich einer der inspirierendsten Menschen, die ich kenne. Hobbyläufer, Bochum-Fan. Dirk, was muss man noch über dich wissen?
Perfekte Einladung, vielen herzlichen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gerne. Wir sind hier in deinem Büro in München.
Ja.
Fantastischer Ausblick nach draußen, heute leider ein bisschen verhangen.
Bisschen zu nebelig, aber man kann
Wolken
hier...
verhangen.
Du kannst jetzt quasi auf die Allianz Arena schauen.
Ja, in der Ferne.
In der Ferne ein bisschen, aber sie ist da.
Sie ist da. Auf deiner Webseite, Dirk, steht, ich lebe in München und im Internet. Wie lebt es sich im Internet?
Super. Das Internet ist der wahrscheinlich schönste Ort, den meine Generation geschenkt bekommen hat und den wir überhaupt nicht wertschätzen. Und deswegen habe ich das da hingeschrieben, weil es A, immer ein sehr guter Gesprächseinstieg ist und B, mir die Möglichkeit gibt, das Internet zu loben. Das mache ich gerne.
Warum sagst du, dass wir das zu wenig wertschätzen?
Weil wir den Diskurs über das Internet immer nur problemgesteuert führen. Also die Chance, die wir damit haben, uns über lange Distanzen zu verbinden, Wissen zu teilen, die haben wir so hingenommen. Und jetzt diskutieren wir eigentlich nur, was für Probleme mit dem Internet einhergehen. In Australien wird gerade diskutiert, ab wann junge Menschen Social Media benutzen dürfen und solche Dinge. Und dabei geht so ein bisschen unter, wie toll das ist, dass es das überhaupt gibt.
Da wurde ja gerade entschieden, dass Social Media unter 16 verboten ist. Wie beurteilst du das? Ist das ein Fehler?
Diese Herleitung halte ich für sehr, sehr merkwürdig. Also wenn man sich anguckt, wie das zustande gekommen ist, in einem australischen Bundesstaat, sehr klar auf Rupert Murdoch zurückgehend, wurde sehr unklar gesagt, Social Media, welche Dienste damit betroffen sind, ist nicht richtig geklärt. Ich habe dazu zwei Gedanken. Das eine ist, es ist ein sehr einfacher Mechanismus, der nächsten Generation etwas zu verbieten, was man selber nicht gut kann. Also wir sind einfach schlechte Vorbilder. Das ist das größere Problem und nicht die Frage, wie die nächste Generation durch Verbote das besser lernen kann. Finde ich schwierig. Und das zweite ist, den einzigen Diskurs, den ich valide über Alter und Social Media kenne, ist Menschen unseren Alters oder ein bisschen älter, die sagen, also für TikTok bin ich jetzt wirklich zu alt. Und da habe ich mich gefragt, ob man es nicht eigentlich umdrehen müsste und sagen müsste, TikTok ab 55 verboten.
Das fände ich. Oder Pflicht.
Oder Pflicht. Aber weil die Leute immer sagen, ich bin zu alt, könnte man es ihnen ja tatsächlich verbieten. Das hätte den Vorteil, dass dann auch Menschen, die in der Mitte des Lebens stehen, verstehen, wie kontraproduktiv Verbote sind. Weil natürlich wird niemand, der heute 15 ist und gerne sich mit Freunden verbinden möchte, sagen, ah ja, stimmt, TikTok ist ja verboten, dann werde ich es nicht benutzen. Sondern damit macht man es ja noch viel interessanter.
Spannender Gedanke. Nach oben Social-Media-Plattform begrenzen. Du hast gesagt, du lebst auch in diesem Internet. Ja. Nun wissen wir ja, dieses digitale Zuhause verändert sich ja ständig. Wie hältst du da selber Schritt?
Erstmal versuche ich nicht Schritt zu halten. Das ist, glaube ich, der größte Punkt, dass viele Leute so eine Fear of Missing Out haben, weil sie also so ein FOMO-Gefühl von, ich muss irgendwo hinterherlaufen. Ich habe die ersten zwei Podcasts von dir gehört und da hast du ja immer die Einstiegsfrage gestellt, darauf habe ich mich jetzt voll vorbereitet, was war der Job, den ich als Kind wollte?
Du darfst es jetzt trotzdem erzählen.
Und es beantwortet die Frage, wie ich Schritt halte, nämlich, weil ich wollte eigentlich schon als Kind irgendwas mit Medien machen, weil es die Erlaubnis ist, sich immer wieder für was Neues zu interessieren. Und das beantwortet die Frage, wie ich Schritt halte, wenn eine neue Plattform kommt oder Leute sagen, dieses Internet-Meme ist gerade auf TikTok interessant, dann möchte ich gerne verstehen, warum das interessant ist. Ich möchte gerne eintauchen in diese Welt. Und so bin ich in TikTok eingetaucht, obwohl ich dafür vielleicht zu alt bin, nach Social-Media-Regeln. Und ich versuche, die Begeisterung, die Menschen für das Digitale haben, nachzuvollziehen. Und das führt dann indirekt dazu, dass ich dann in Anführungszeichen Schritt halte. Aber es ist tatsächlich die Neugier, die Begeisterung dafür zu verstehen, warum etwas interessant ist.
Wir scheinen da ähnlich zu ticken, weil ich mir zur Regel gemacht habe, wenn was Neues am Horizont auftaucht, dass ich mir das immer runterlade, mich registriere und das ausprobiere, so aus dem Gefühl, hey, irgendwann fährt der Zug sonst ab, wenn man da nicht irgendwie versucht, die neuen Dinge auch noch zu verstehen. Wir haben beide in unserer Jugend so die Anfänge dieses WWWs miterlebt. Gibt es für dich so ein Erweckungserlebnis, wo du gesagt hast, wow, das ist ja krass, was da möglich ist?
Ich habe eher ein negatives Erweckungserlebnis, dass ich, als ich 96 auf die Deutsche Journalistenschule in München ging, besuchten wir ein Archiv. Und in diesem Archiv gab es schon einen Zugang ins World Wide Web. Und der Archivar stellte uns das vor und sagte dann den, so hat er sich mir jedenfalls eingeprägt, den Satz, damit müssen Sie sich aber nicht beschäftigen, das wird nur für Werbung wichtig. Und auf eine lustige Art hatte er damit natürlich total Unrecht und total Recht. Das ist sozusagen mein erster Gedanke mit dem Internet. Das ist jetzt kein Erweckungserlebnis. Das berufliche Erweckungserlebnis ist wahrscheinlich für die Digitalisierung der Moment, als ich miterlebt habe, wie 2002 das damals gedruckte Jetzt-Magazin, für das ich als Online-Redakteur angestellt war, eingestellt wurde, wegen, damals hieß es Medienkrise, also das gedruckte Magazin hatte nicht mehr genügend Anzeigen, es lag immer montags der Süddeutschen Zeitung bei und ich durfte mit einem kleinen Team weitermachen auf einer Webseite, die ein Social Media und Community Tool hatte und wir wussten gar nicht so genau, was wir da eigentlich haben, aber wir waren gezwungen, das Digitale nicht nur als Add-on, sondern als Kern zu denken. Und das ist wahrscheinlich am ehesten mein journalistisch-digitales Erweckungserlebnis gewesen.
Du hast gesagt, es hat dich dann in den Journalismus gezogen. Heute trägst du den sehr hübschen Titel Director Think Tank bei der Süddeutschen Zeitung, bei der SZ. Wie hast du diesen Jobtitel deinen Eltern erklärt?
Erstmal musste ich ihn auch meinem Chef hier überhaupt erklären. Bei meinen Eltern ging es insofern noch leichter, weil die schon jahrelang beobachtet hatten, dass ich irgendwas Komisches über den Journalismus hinaus mache. Also ich war Redaktionsleiter bei jetzt.de und wurde dann aus dieser Funktion zum ersten Social Media Chef der SZ. Das gab es damals irgendwie nicht so richtig.
Was heißt damals?
Als ich diesen Titel bekam, das war glaube ich 2009 oder 2010, da gab es noch das ganz alte Twitter und ich war derjenige mit den meisten Followern auf dieser Plattform und dann hat der damalige Geschäftsleiter gesagt, das müssen Sie machen, Sie haben die meisten Follower. Ich hatte tatsächlich mehr als die SZ, die war da nämlich noch nicht. Das ist der Effekt, wenn man sich früh anmeldet, dann kriegt man früh Follower. So,
Guck, man muss auch noch guten Content posten.
Ja.
Was du gemacht hast.
Also ich habe Twitter, das alte Twitter, wirklich geliebt. Ich fand das wirklich toll. Fußnote, ich bin gerade dabei, Blue Sky zu entdecken. Ich finde das wirklich, wirklich toll. Also ich fand diese Blase toll. Daraus entstand dann ein Job und den haben meine Eltern schon nicht genau verstanden. Und dann habe ich irgendwann das, was ich da gemacht habe, nämlich Netzwerke zu knüpfen, im Wortsinne institutionalisiert. Und das ist das, was wir jetzt machen. Wir haben eine kleine Einheit gegründet, die heißt SZ-Institut. Und dort versuchen wir, neue Partnerschaften in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft zu knüpfen. Die Aufgabe ist also rauszufinden, welche Rolle spielt ein Medienhaus in dem, was man so gemeinhin B2B nennt, also nicht in unserem Verhältnis zu unseren Leserinnen und Lesern, sondern in der Rolle zu größeren Unternehmen, zu Universitäten, zu gesellschaftlichen Akteuren, wie positionieren wir uns da? Und das macht mir sehr, sehr viel Spaß, weil ich da neue Verbindungen schaffen kann. Und das ist meiner Meinung nach der Kern für Innovation oder für Kreativität, Sachen zu verbinden, die vorher noch nicht verbunden waren. Und das macht das SZ-Institut. Ob der Titel, der ist da nicht so aussagekräftig, aber der funktioniert bei manchen Partnern, mit denen wir zu tun haben, sehr gut, weil die was Vergleichbares haben in der Logik von Jobbezeichnungen. Und ich nehme ihn soweit ernst, wie er Möglichkeiten eröffnet.
Hat vielleicht auch was Spielerisches mit drin.
Absolut, ja.
Was hast du in dieser Zeit über Veränderung gelernt?
Die banale, aber doch total tiefgreifende Erkenntnis hört nicht auf. Also ich habe in meiner beruflichen Laufbahn nie den Punkt gehabt, dass ich dachte, jetzt bin ich angekommen. Und dafür bin ich eigentlich total dankbar, weil ich sehe, dass die Leute, die sich mit Veränderungen schwer tun, egal welcher Branche, egal welcher Beruf, ganz oft dann Schwierigkeiten haben, wenn sie das Gefühl haben, sie sind angekommen und sie verteidigen einen Status quo. ich hatte nie das Privileg oder das schöne Gefühl, angekommen zu sein, sondern ich fühlte mich immer sozusagen auf dem Weg. Das hat mit dem zu tun, was du ganz am Anfang gefragt hast, Schritt zu halten. Es führt aber umgekehrt dazu, dass Veränderungen immer Bestandteil meines beruflichen Lebens waren. Ich glaube, es hat es mir leicht gemacht, weil ich ohnehin immer was Neues verstehen wollte. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass viele Leute denken, ab dem Punkt, wo man so ein, ich habe dann ein Diplom gemacht oder irgendein Zeugnis von irgendjemand bekommt, dass das dann aufhören würde. Und bei mir hat das aber nicht aufgehört. Und dann habe ich mich irgendwann selber dazu auch ein bisschen gezwungen, es weiterzumachen, weil ich gemerkt habe, dass es ohne das halt langweilig wird und ich auch keine Lust mehr habe, was zu gestalten. Und das ist, glaube ich, die größte Motivation, die man haben kann, Lust haben, etwas zu gestalten.
Nun schreibst du neben deinem Blog digitale Notizen, auch regelmäßig Bücher. Du stehst auf Bühnen. Und ich würde gerne einige deiner Ideen hier aufgreifen und diese für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so quasi in Blinklänge zusammenfassen. Wollen wir das versuchen?
Sehr, sehr gerne, voll cool.
Wunderbar. Eines deiner Bücher trägt nämlich den Titel Das Pragmatismusprinzip. 10 Gründe für einen gelassenen Umgang mit dem Neuen. Gelassenheit klingt gut, aber viele sind heute auch einfach schlicht überfordert mit all dem Neuen und der Geschwindigkeit, in der sich Neues entwickelt. Du schreibst im Buch, Ratlosigkeit ist kein Problem, sondern der erste Schritt zu einer Lösung. Das ist also eine gute Nachricht. Wir dürfen also erstmal ratlos sein.
Wir müssen. Ich glaube, dass das größte Problem ist, dass wir immer sofort alles erklären können und dadurch die Dimension der Veränderung gar nicht spüren. Also wir versuchen das dann sofort einzuordnen und zu sagen, ja, das ist ja wie das und das. Und damit bewerten wir es direkt. Und was ich mit dem Buch versuche, ist, diesen Effekt der Bewertung zur Seite zu schieben. Zu sagen, wenn eine neue Technologie kommt, gerade sind ja alle ganz KI aufgeregt, dann interessiert die Technologie erstmal am allerwenigsten, wie du das findest. Viel interessanter ist, kannst du verstehen, was der zugrunde liegende Mechanismus ist? Und kannst du den erklären, weil das ganz oft schon total hilfreich ist, um im nächsten Schritt dann Ableitungen für das eigene Leben, für das eigene Gestalten zu treffen. Und wir scheitern aber oft bei der wertungsfreien Beschreibung dessen, was es ist und switchen sofort in die Bewertung, weil es uns hilft, das einzuordnen. Und deswegen ist das Pragmatismusprinzip erstmal eine Einladung, die eigene Überforderung zu akzeptieren, die eigene Ratlosigkeit zu akzeptieren und nicht sie direkt zu übertünchen mit ja, musst keine Angst haben, sondern nee, wir müssen auch Angst haben, wir müssen auch überfordert sein, weil manche Sachen vielleicht auch unklar sind. Und aus dem Gefühl der Ratlosigkeit heraus kann man dann was gestalten.
Wir leben aber auch in einer Zeit, wo wahrscheinlich Social Media das Seine dazu beiträgt, dass diese Urteile auch schnell absolut gefällt, ja, und transportiert und eben auch verstärkt werden, ja, oder? Also dieser Pragmatismus ist vielleicht genau das, was man so in diesem medialen Rauschen aber auch gar nicht mehr hört, sondern es ist alles meinungsstark.
Total. Und da kann aber jede und jeder Einzelne selber etwas dagegen tun. Ich habe das mal im Spaß Meinungsfreizeit genannt. Zu sagen, ich muss nicht zu allem immer eine Meinung haben. Und ich kann mich auch erstmal zurückziehen und sagen, schaue ich mir erstmal an. Und das kann man mal privat probieren. Also das muss man gar nicht öffentlich in Social-Media-Plattformen. Einfach im privaten Umkreis, wenn ein Streit über eine politische Entscheidung ansteht, zu sagen, weiß ich noch nicht, ich schaue mir mal die Argumente an. Wenn man das sagt, sprengt man meiner Erfahrung nach mindestens 5 von 10 Diskussionen komplett, weil die Leute sagen, hä, du musst dich aber doch positionieren. Und wenn du nicht auf meiner Seite stehst, bist du ja schon gegen mich. Und ich glaube, das Privileg von Demokratie ist, dass wir nicht immer zu allem eine Meinung haben müssen. Und wenn wir sie haben, dürfen wir sie auch ändern.
Das ist für mich ein spannender Punkt, oder? Wer gibt schon zu, dass er mal was geglaubt hat, was jetzt nicht mehr stimmt und sich gerade in so einem politischen Spektrum vielleicht tatsächlich von den Argumenten anderer Pole überzeugen hat lassen und gesagt, ich habe meine Meinung geändert. Ich finde, das fehlt in den sozialen Medien total.
Das fehlt in den sozialen Medien, es fehlt also aber auch in den klassischen Medien, genau. Und im Kern hast du jetzt angesprochen, warum wir in vielen Bereichen so transformationsmüde sind. Weil das, was Transformation, gesellschaftliche Veränderung, Change ist, ist in der aller kleinsten Münze, also wenn Change ein 500, gibt es einen 500-Franken-Schein? Weiß ich nicht. 500-Euro-Schein wäre.
Ich glaube schon, ja.
Also ein großer Schein, dann ist die persönliche Meinungsänderung sozusagen die kleinste Währung, ein 50-Cent-Stück. Wenn wir also ganz viele 50-Cent-Stücke haben, haben wir irgendwann auch einen Schein. Aber wir müssen üben, unsere Meinung zu ändern. Ich muss üben zu sagen, ich dachte früher, Print sei die beste Distributionsform für Inhalte. Das ist vielleicht eine gute Distributionsform, aber es wird eine neue ergänzt. Und diese Fähigkeit, die kann dir niemand irgendwie durch eine Fortbildung geben. Die musst du mit dir selber jedes Mal wieder neu auskämpfen. Und sie tut auch jedes Mal wieder neu weh. Aber sie zeigt die Fähigkeit zur Veränderung. Etwas, was man vorher nicht wusste, neu zu lernen und anzuerkennen, dass man sich da verändert hat. Dieser kleine Schritt, aus diesen vielen kleinen Schritten wird dann irgendwann eine gesellschaftliche Veränderung. Aber wir brauchen diese Bereitschaft, die eigene Meinung, die eigenen Ansichten anzupassen, zu verändern, fortwährend als Verflüssigung zu sehen. Man könnte fast sagen, wir sind am Wahrheiten. Wir finden unsere Wahrheit immer wieder neu raus. So hat der kritische Rationalismus das sozusagen mal zusammen, oder so könnte man den kritischen Rationalismus zusammenfassen. Das ist der Kern von dem, was du in diesem Podcast machst. Changemaker ist die Bereitschaft, selber seine Meinung zu ändern.
So schön hat es noch niemand zusammengefasst. Ich denke gerade über die Positionierung meines Podcasts neu nach. Danke für diesen Gedankenanstoß. Das war jetzt quasi also der erste Blink von uns beiden über dein beschriebenes Pragmatismusprinzip. Wir haben das Thema Ratlosigkeit angesprochen. Da möchte ich beim zweiten Thema gleich bleiben, weil Ratlosigkeit heute ja auch ein Gefühl ist, das man häufig empfindet, wenn man durch die News scrollt. Kriege, Wirtschaftskrise, jetzt in Deutschland natürlich auch eine Regierungskrise und so weiter. Du hast dazu im November einen Blogpost geschrieben mit dem schönen Titel Optimismus ist eine Entscheidung. Wie gelingt denn Optimismus in einer Welt, die ja irgendwie aktuell aus den Fugen scheint?
Ich glaube, dass wir fälschlicherweise Optimismus oder gute Laune oder eine positive Sicht auf die Welt immer als Ergebnis von was Externem lesen. Und ich habe im letzten Jahr bin ich zweimal auf einer Bühne eingeladen gewesen, über einen optimistischen oder positiven Blick auf die Digitalisierung zu sprechen. Und als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich festgestellt, dass Emotionen immer dann falsch gelesen sind, wenn wir sie als Ergebnis einer externen Entscheidung lesen. Also das Wetter ist super, dann habe ich gute Laune. Aber die Frage, ob du gute Laune hast, ist eigentlich nicht eine Frage externer Entscheidungen, sondern du bist die einzige Person, die Einfluss auf deine Laune hat. Du musst Verantwortung für deine Emotionen übernehmen und du kannst sie gestalten. Und das kann man jetzt, es gibt ein tolles Interview, das der Kollege Christoph Koch mit Kevin Kelly geführt hat, in dem Kevin Kelly sagt, wir müssen Optimismus üben. Wir müssen die Frage, wie wir die Welt bewerten, üben und jedes Mal neu gegen die Widerstände. Kamala Harris ist nicht gewählt worden und trotzdem kann ich sagen, ich sehe etwas Positives. Das ist schwieriger, als wenn man sagt, ich hätte gerne gehabt, dass meine Favoritin gewinnt. Aber die Entscheidung obliegt mir, nicht den externen Gegebenheiten.
Also konkret heißt, an einem nebelverhangenen Tag kann man üben zu sagen, mir geht's trotzdem gut heute. Also sind wir auf diese Art und Weise, wo wir wirklich mit uns selbst auch Dialog führen müssen und uns positiv stimmen müssen.
Wir sind ja gerade hier eingestiegen, dass wir aus dem Fenster geschaut haben und die Allianz Arena nicht sehen konnten. Sie ist aber trotzdem da. So, und das ist jetzt ein sehr, also ich will das gar nicht esoterisch wirken lassen, aber die Entscheidung, wie wir die Welt wahrnehmen, nimmt uns niemand ab. Und daran zu erinnern, das ist sozusagen ein Punkt, weshalb ich diesen Post geschrieben habe. Und ein guter Trick dafür ist übrigens, eine langfristige Perspektive einzunehmen. Wir schauen immer sozusagen Amara's Law, das ist diese, wir unterschätzen die langfristigen Wirkungen und überschätzen die kurzfristigen. Kann man auch auf Optimismus übertragen. In der langfristigen Perspektive wird die Welt deutlich besser. Das sehen wir nur nicht, weil wir sozusagen eine Kleinigkeit sehen und sagen, jetzt ist Donald Trump gewählt worden, jetzt geht die Welt unter. Das ist sicher nicht meine politisch präferierte Variante gewesen, aber die Welt sofort damit untergehen zu lassen, überschätzt die kurzfristigen und unterschätzt die langfristigen Wirkungen. Wir haben langfristig eine klare, nicht ausreichende, noch nicht perfekte Form von Emanzipation. Wir haben langfristig ganz deutlich geht der Hunger zurück weltweit. Wir haben langfristig ganz deutliche Verbesserungen, übrigens auch durch das Internet. Und die unterschätzen wir ganz oft und sehen nur die kurzfristigen und sagen, oh, jetzt regnet es schon wieder, das ist mal wieder typisch, alles Mist. Und wenn ich es mir so erzähle, dann komme ich natürlich in eine selbsterfüllende Selbstbestätigung, die problematisch werden kann.
Es geht ja auch darum, was schenken wir denn unsere Aufmerksamkeit? Absolut. Richten wir unsere Aufmerksamkeit auf das Kurzfristige, was du gerade gesagt hast? Oder sehen wir eben auch die langfristigen Entwicklungen, was wahrscheinlich schwieriger ist, sich selbst diese Perspektive zu verschaffen, weil wir ja auch alle nur eine begrenzte Zeit hier auf dieser Erde verbringen. Ja. und darum irgendwie das Hier und Heute vielleicht übergewichten, oder? Du bezeichnest Aufmerksamkeit, und das finde ich ganz spannend, als eine der kostbarsten Währungen, die es heute gibt. Und du plädierst dafür, sorgsam mit der Aufmerksamkeit anderer umzugehen. Mit anderen Worten, in der Kürze liegt die Würze, könnte man sagen.
Ja.
Das ist aber kein neues Konzept, oder?
Das ist nicht neu. Wir kommen aber aus einer Welt, gerade wenn wir, haben wir ja beide und vielleicht auch mehrere deiner Hörerinnen und Hörer, wenn wir aus der Content-Welt kommen, dann nehmen wir sozusagen den Wert von Inhalt als besonders hoch wahr. Also meine Texte sind natürlich super, ja. Und die sind tatsächlich super, aber davon unabhängig treffen diese Texte auf immer mehr Texte. Du hast es ja gerade beschrieben, wir produzieren immer mehr Inhalte. Und dadurch verschiebt sich auf so einer rein wirtschaftlichen Ebene der Wert vom Content hin zur Aufmerksamkeit, weil zwar mehr Content produziert wird, aber immer, also gleichbleibend Aufmerksamkeit da ist. Wir haben nur 24 Stunden. Es ist fast kommunistisch, weil niemand kann das anlegen, du kannst es nicht vererben und es verfällt, wenn du es nicht benutzt. Und daraus ist für mich der Gedanke entstanden, deswegen ist super, dass du jetzt mit der Form auch spielst. Ich habe auf dem Portal Blinkist ein Buch geschrieben, das seine eigene Zusammenfassung ist, weil ich gerne über unsere Aufmerksamkeit reden wollte, weil ich glaube, dass in medialen Kontexten das gilt, was wir aus Achtsamkeitsübungen, aus Yoga, Meditation kennen. Energy flows where attention goes. Also da, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinrichten, da geht auch unsere Energie hin. Und medial wird das oft Agenda-Setting zu problematischen Folgen führen, weil wir Aufmerksamkeit manchmal nur so schlaglichtartig verwenden. Und ich glaube, dass wir im Bereich von Medien eine Art Bio-Bewegung irgendwann sehen werden, die sehen wir zum Teil heute schon, wo die Art, wie du deine Aufmerksamkeit einsetzt, so ähnlich ist wie die Art, wie die Hühner gefüttert werden, deren Eier du nachher isst. Also ist es nachhaltig angelegt, und da wollte ich mit diesem, der Blink heißt wesentlich weniger, da wollte ich mal so einen Impuls drauf richten, dass wir mit unserer Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Art umgehen lernen müssen. Das heißt zum Beispiel auch, bestimmte Dinge zu ignorieren. Weil wir sitzen jetzt hier in München, der bayerische Ministerpräsident spielt sehr elegant Social Media, indem er ständig Inhalte in eine Diskussion bringt. Und das führt dazu, dass er immer in der Diskussion ist, aber nur damit, dass er isst sehr gerne Fleisch und hält es für ein politisches Konzept, das auch zu posten. Das ist aber noch lange keine Politik, sondern er okkupiert unsere Aufmerksamkeit. Und ich glaube, dass das Nicht-Hingucken, das beabsichtsvolle Ignorieren ein bewusster Aspekt von Politik und von Medien sein kann. Christian Stöcker, der Professor in Hamburg ist, hat das vor Jahren mal Ignore-Storm genannt. Also wir sollten eigentlich sozusagen konsequent gemeinsam etwas ignorieren. Und das geht nur, wenn wir unsere Aufmerksamkeit als Währung wahrnehmen.
Ich glaube, auch das muss man sehr bewusst üben,
ja,
weil sonst blinkt alles und wir schauen auch gerne hin.
Richtig.
Apropos Blink, du hast gerade dein wesentlich weniger erwähnt. Ich glaube, das Konzept ist noch ganz schwierig zu verstehen, weil du hast quasi ein Buch geschrieben, das in sich selbst aber eigentlich nur seine eigene Zusammenfassung,
genau,
ist. Ich werde das sehr, sehr gerne in den Shownotes verlinken, wer sich das ebenfalls anschauen mag, und natürlich auch die anderen Werke von Dirk. Was du sagst, passt eigentlich ganz gut auch zum Thema KI, weil wir können ja inzwischen alles lange zusammenfassen und komprimieren. Ist das nicht auch eine schlechte Nachricht, weil dadurch vielleicht auch das Lange ausstirbt?
Das ist total super, dass wir das so spielen. Das macht voll viel Spaß. Und jetzt kann man wieder zurückgehen und sagen, du fragst jetzt sofort nach der Bewertung. Ich glaube, dass wir bei KI erstmal anerkennen müssen, dass das, was wir dachten, was unsere eigene menschliche Fähigkeit ist, nämlich Inhalte zu produzieren, maschinell möglich ist. Das gab es vor 5 Jahren nicht so. Und das ist für alle Menschen, die mit der Produktion von Inhalten sozialisiert wurden, eine sehr grundlegende Herausforderung und schließt zu dem an, was wir vorhin mit Ratlosigkeit beschrieben haben. Das ist eine totale Überforderung, und die kulturelle Dimension von KI wird uns noch sehr, sehr lange beschäftigen. Deswegen braucht es solche Podcasts wie deinen, weil selbst wenn die Technologie lösbar ist, selbst wenn wir diesen Energiebedarf, den wir dafür brauchen, lösen würden, wir brauchen am Ende die kulturelle Kompetenz, Menschen darauf vorzubereiten, was es heißt, dass Maschinen etwas können, von dem wir alle dachten, das können nur Menschen. Nämlich Dialoge führen, den Turing-Test bestehen, wie ein Mensch kommunizieren, aber auch wie ein Mensch Inhalte zu produzieren. Das ist für jemanden wie mich, der sozusagen sehr viel Inhalte produziert, eine total existenzielle Herausforderung. Im letzten Jahr haben wir so einen Test gemacht bei der SZ, wo wir einen Chatbot mit Inhalten von mir gefüttert haben. Und es hat mich getroffen in meiner schreiberischen Selbstposition.
Inwiefern?
weil ich auf einmal das Gefühl hatte, ich bin doch nicht so toll, wie ich mir jahrelang eingeredet habe. Und ich muss mich neu definieren in meiner beruflichen, in meiner schreibenden Haltung. Und
also Eigenständigkeit deiner Gedanken wäre jetzt aus meiner Perspektive eh eine deiner Stärken gewesen, aber da siehst du dich dann bedroht durch die KI.
Nicht bedroht, sondern da ist auf einmal etwas technologisch möglich, was ich vorher nur für mich selber gedachte, lösen zu können. Also eine Maschine kann mir bei etwas helfen, was wir vorher definitorisch für die Menschheit beschrieben haben. Also um es eine Ebene höher zu meiner eigenen egozentrischen Kränkung zu heben. Wir definieren künstliche Intelligenz immer nur so lange wie als künstliche Intelligenz, wie sie etwas tut, was wir vorher für uns selber als Fähigkeit zugeschrieben haben, was uns verstört. Ab dem Punkt, wo es sozusagen alltagstauglich ist, nennen wir es nicht mehr so. Also, dass du in einer Suchmaschine gerankte Ergebnisse hast, ist auch alles auf Basis von KI. Wir nennen es aber nicht mehr so. Und mit den Sprachmodellen, die uns jetzt gerade herausfordern, sind wir noch an so einem Kipppunkt. Und der wird ganz, ganz viel Kreativität, ganz, ganz viel kulturelle Change-Arbeit benötigen, weil Menschen in ihrer eigenen persönlichen Definition herausgefordert sind. Und das habe ich an mir selber gemerkt. Das heißt nicht, dass man keinen Job mehr hat, sondern dass Teile deines Berufs sich verändern werden und dass du das mitgestalten musst. Und da sind wir am Anfang des Gesprächs. Wie verändert sich mein Beruf und wie viel davon kann ich mitgestalten? Und dafür muss man erstmal sehen, was ist denn eigentlich menschlich? KI kann ganz viele Sachen, die logisch und sprachlich sind. Ganz viele menschliche Dinge kann KI auch lange nicht und wird es auch nicht können. Und wie kann ich das eine ergänzen und habe dann vielleicht, weil ich weniger Tasks in dem Bereich machen muss, Zeit, was ganz anderes zu machen. Zuzuhören ist eine für Kommunikation total wichtige Fähigkeit. Die ist aber in dem klassischen Medien der vergangenen Jahre ein bisschen untergegangen, weil wir als Journalistinnen und Journalisten keine Zeit dafür hatten. Das wird total viel wichtiger. Das Erleben, das persönliche Treffen, das wird für Medien viel, viel wichtiger werden. In kleineren Kreisen, wo es nicht mehr um Reichweite geht. Und das müssen wir, glaube ich, sauber analysieren. Was kann die KI? Und was können wir für uns persönlich als einzelne Akteurinnen, aber auch für Medienhäuser dafür Schlüsse draus ziehen? Und dafür müssen wir es erstmal angucken und dann erst bewerten.
Nun ist KI aber im gewissen Sinne ja auch eine Reproduktion von bereits Bestehendem. Und du findest das, glaube ich, ganz gut, weil auch dazu hast du ein Buch geschrieben namens Mashup – Lob der Kopie. Du feierst in diesem Buch also diese Internetkultur aus Schnipseln, aus Fragmenten von bereits Bestehendem, etwas Neues, Einzigartiges zu schaffen. Warum findest du das gut?
Ich glaube, weil schon vor dem Internet menschliche Kultur auf Adaption, auf Remix, auf den Schultern von Riesen stattgefunden hat. Also alles, was wir vermeintlich glauben zu wissen, hat vor uns schon mal jemand gewusst oder jemand hat es rekombiniert. Und dieses Buch ist entstanden in der Hochphase der Piratenbewegung in Europa, also wo sozusagen die große Diskussion war, macht das Kopieren nicht die Musikindustrie kaputt, wo man heute sich Menschen wünschen, dass wir wieder Napster hätten und nicht mehr Spotify, weil bei Napster hatte man wenig, also egal, das ist sozusagen die Verwertungsmechanismen wäre ein eigenes Thema. Und ich habe damals, bin einen Schritt zurückgetreten und habe versucht zu beschreiben, wie wir, man könnte das so eine Kulturgeschichte der Kopie nennen, wie wir schon immer die Rekombination von Inhalten gebraucht haben, um uns in der Welt zu orientieren. Und durch die digitale Kopie, die für mich der Schlüssel ist, um überhaupt Digitalisierung und das Internet zu verstehen, durch die digitale Kopie ist die Form der Reproduktion so selbstverständlich geworden, dass ich in einer Adaption des Paul Watzlawick-Zitats mal geschrieben habe, wir können nicht nicht kopieren. Also das Original ist, wir können nicht nicht kommunizieren. Und ich glaube, wir kopieren immer.
Wir können nicht
immer.
Nicht kopieren.
Genau.
Und aber das spricht uns ja, uns Menschen auch diese Fähigkeit, was gänzlich Neues zu entwickeln, ab.
Ich glaube, dass das Neue in der Kopie entsteht. Wir glauben immer, dass das Neue aus uns und genialistisch die Fähigkeit, Dinge miteinander zu kombinieren, die vorher nicht kombiniert waren. Das kann was ganz Tolles Neues schaffen, ohne dass es aus dem Nichts entsteht. Und das Buch versucht, eine Vorbereitung zu einem neuen Kreativitätsbegriff und zu einer Digitalisierungstheorie zu schaffen, die mit der Kopie arbeitet und nicht gegen die Kopie. Und das habe ich 2008 geschrieben. Da hatte ich keine Ahnung davon, dass irgendwann mal KI kommt, die wiederum nur auf KI basiert und die nur mit auf Kopie basiert und die nur mit der Kopie was Neues schafft. Natürlich in einem exponentiell größeren Maße, als wir das als Menschen können, weil die Maschinen das jetzt tun. Aber am Ende ist auch das eine Form von Kopie.
Aber darin siehst du jetzt auch einige Jahre später eine gewisse Gefahr?
Ich glaube, dass wir damit umgehen lernen müssen. Und natürlich fordert es uns auf eine, habe ich ja gerade auch schon gesagt, kulturell total spannende Art und Weise raus in unserer Selbstdefinition als kreative SchöpferInnen. Aber ich sehe da keine existenzielle Gefahr im Sinne von die Welt geht unter oder so. Ich glaube, dass wir damit auch ganz viele neue Türen öffnen, die wir, da hätten wir uns nie, also vor 10 Jahren nie geträumt, dass das möglich ist, was da sozusagen an Entwicklungspotenzialen drin steckt. Ich glaube, nee, ein Problem ist es nicht. Wir müssen damit aber lernen, umzugehen.
Ob man nun etwas gänzlich Neues erfindet oder mit Bestehendem ein Mashup macht, es braucht so oder so Kreativität. Du hast auch dazu ein Buch geschrieben. ihr merkt, wir tanzen hier mit Dirk von Gehlen wild durch einige seiner Werke. Das hatte den wunderbaren Titel Anleitung zum Unkreativsein. Du beschreibst darin neue Wege zur Kreativität. Ganz konkret, hast du da in aller Kürze ein paar Lieblingstipps, wie man denn zu kreativen Lösungen kommt?
Das Buch ist auch eine Watzlawick-Kopie. Es gibt dieses sehr schöne Buch Anleitung zum Unglücklichsein, wo er sozusagen genau das umdreht. Alle wollen glücklich werden und das habe ich mir geliehen, weil ich festgestellt habe, alle wollen kreativ sein, aber eigentlich will niemand, dass sich was verändert. So, und aus diesem Widerspruch entstehen große Probleme für Menschen, die sich selber als Changemaker wahrnehmen oder als Changemaker angestellt werden. Institutionen wollen eigentlich nicht verändert werden. Also Institutionen haben das Ziel, dass sie so, wie sie sind, weiter existieren. Und dann kommt jemand und sagt man, Herr Oswald, Sie sind jetzt bei uns für Innovation zuständig, machen Sie mal was neu. Aber eigentlich will die Institution selber gar nicht, dass du was neu machst, sondern sie will eigentlich nur, dass du mit so ein paar Post-its rumläufst und auf einem Kongress bist und sagst, die Institution ist total modern, die hat den Herrn Oswald, der kümmert sich um Change. Aber eigentlich ist gar kein richtiges Bedürfnis da, es grundlegend zu verändern. Weil dann bräuchte man ja keinen Changemaker, sondern würde es ja der CEO selber machen.
Das hat ein Kollege von uns mal als Innovationstheater bezeichnet,
exakt.
Oder?
Exakt. Und das ist für viele Punkte auch total gut. Im Sinne von Selbstwirksamkeitserfahrung ist es aber eine Ebene zu hoch. Also man startet als Innovationstheater und denkt, man innoviert jetzt das ganze Unternehmen. Die viel sinnvollere Lösung ist, das Unternehmen kreativer zu machen. Und Kreativität hat, kurzer Pathos, die gleiche Fähigkeit oder die gleiche Eigenschaft wie Liebe und Vertrauen. Kreativität wächst, wenn du sie teilst. Das kann jeder.
Da muss man ein bisschen drüber nachdenken.
Nochmal drüber nachdenken. Wenn du selber das Gefühl hast, du bist nicht kreativ, dann versuche mal jemand anderen Kreativität beizubringen, indem du seine oder ihre Ideen unterstützt. Und du wirst danach selber dich kreativer fühlen. Das gilt auch für Vertrauen. Wenn du möchtest, dass dir jemand vertraut, dann schenke jemand anderen Vertrauen und dann wirst du welches zurückbekommen. Und das gilt übrigens für digitale Dateien auch. Also die vermehren sich, wenn man sie teilt. Und das Gleiche
gilt. Jetzt bist du weit vom Thema Liebe wieder weggekommen.
Aber bei der Kopie wieder.
Ja.
das Tolle ist, dass Kreativität am Ende zu einem innovativeren Unternehmen führt. Also wenn ich in meinem kleinen Team, wo 3 Leute mit mir arbeiten, dafür sorge, dass wir 4 Leute ein kreatives Umfeld haben, wo der Dirk seine dummen Ideen sagen kann und man sagt nicht, aber Dirk, das musst du doch bedenken, das geht nicht, sondern sagt, hey, das ist eine gute Idee. Und wie wäre es, wenn wir daraus das und das machen? Und man entwickelt diese Ideen weiter, dann entsteht ein kreatives Umfeld in diesem Viererteam. Und wenn in einem Unternehmen mit 4.000 Leuten 1.000 kreative Viererteams sind, dann kann das Unternehmen nicht unkreativ sein. Und das ist der Hebel, den ich für Change sehe. Da waren wir gerade schon mal bei dem Ändern der eigenen Meinung. Viele kleine Schritte, also viel Kleingeld, führt auch zu einem großen Schein am Ende. Dass wir auf kleiner Ebene versuchen, Kreativität zu befördern. Das Buch heißt auch deswegen Anleitung zum Unkreativsein, weil ich oft genug geblockt wurde bei Ideen und mir dann irgendwann gedacht habe, wie wäre es denn eigentlich, wenn die Leute, die meine Ideen ablehnen, das nicht einfach nur so tun, sondern absichtsvoll. Und dann bin ich auf ein Buch gestoßen, das die CIA im Zweiten Weltkrieg für Spione geschrieben hat, die deutsche Unternehmen sabotieren sollten. Und dieses Buch können wir auch in den Shownotes verlinken, weil es super lustig ist. Das ist so die perfekte Anleitung eben zum Unkreativsein und zum Blockieren von neuen Ideen. ein ganz wichtiger Punkt ist, wann immer was beschlossen wurde, muss man zur nächsten Sitzung sagen, ich glaube, da sind wir zu weit gegangen, lass uns diese Entscheidung nochmal überdenken. Und damit kannst du jeden Prozess immer weiter rauszögern, sodass nie am Ende irgendwas bei rauskommt. Und darüber wollte ich mich ein bisschen lustig machen. Deswegen ist das Buch so strukturiert, dass es im kleinen Teil eine wirkliche Anleitung zum Unkreativsein ist, um die Haltung, die viele Leute haben, zu persiflieren. Und auf der Rückseite ist es im weiteren Teil eine Inspiration dazu, im kleinen Umfeld kreative Impulse zu setzen.
Ich nehme aus dieser Antwort zwei Dinge mit raus. Das eine ist, du sagst, die Unternehmen wollen eigentlich gar nicht verändert werden. Das ist schon mal eine Schwierigkeit in Zeiten, wo man weiß, man muss sich verändern. Und das zweite ist, dass wir im Kleinen lernen sollten, uns gegenseitig in unseren Ideen besser zu unterstützen und dass da schon Allianzen entstehen und so auch die kleinsten Ideen potenziert werden und überhaupt erst eine Chance kriegen, oder?
Total, ganz schneller, kleiner Gedanke. Design Thinking ist wahrscheinlich allen vertraut, die hier mithören. Da spielt ja das Minimal Viable Product eine große Rolle, also die kleinste Einheit einer Idee. Und die kann man auch in einem kleinen Team besprechen und dann weitertragen. Sachen kleiner zu machen, ist in jedem Fall für Innovationen ein sehr guter Weg.
So klein, dass sie irgendwie machbar, vertretbar oder riskierbar
sind. Riskierbar sind, genau, weil das ist ja die größte Angst. Deswegen wollen Unternehmen sich nicht verändern, weil wir sozusagen diesen Bias haben, dass das, was gestern war, von dem nehmen wir an, dass es irgendwie ein Vorrecht hätte, morgen wieder zu sein. Wenn ich jetzt aber was komplett Neues sage, dann wird man sagen, alle immer so, nee, das glauben wir nicht, dass es morgen sein könnte, weil es ja gestern noch nicht da war. Also die normative Kraft des Faktischen. Und wenn man diesen Mechanismus durchbrechen kann, dann geht das vor allen Dingen, wenn man kleine, risikoarme Schritte gehen kann. Und das Risiko zu minimieren ist immer ein erfolgreicher oder ein sinnvoller Schritt, um Chefs zu überzeugen oder überhaupt Bestandskunden zu überzeugen, was Neues zu wagen.
Ein Plädoyer also gegen den großen Wurf, sondern erstmal an die kleine Idee.
Absolut.
Und daraus vielleicht einen Schneeballeffekt machen zu können. Wir haben von Kreativität gesprochen, etwas Einzigartiges schaffen. Das braucht es heute irgendwie auch, um aus der Masse zu stechen. Oder wie du geschrieben hast, wir erleben gerade das Ende des Durchschnitts. Wie bist du darauf gekommen?
Ah, das ist lustig, weil ich Durchschnitt gar nicht als Wertung verstanden habe.
Also mache ich da schon wieder einen Fehler, zu beurteilen, was gegen das Pragmatismusprinzip sprechen würde?
Nein, du hast tatsächlich den Begriff Durchschnitt, den man von unterschiedlichen Seiten angucken kann, anders interpretiert, als ich ihn interpretiert habe. Aber man sollte ihn auch so lesen, wie du das getan hast. Ich wollte ihn als Durchschnittsprodukt verstanden wissen, im Sinne von, kann man wahrscheinlich am besten erklären an Kleidungsgrößen. Also wenn du unterschiedliche Leute hast, die unterschiedliche Körper haben und denen bietest du an, ich habe für euch alle, es ist zu kompliziert, euch allen die richtige Hose zu schneidern. Wir nehmen jetzt von euch die Größen und ermitteln eine Durchschnittsgröße dann verkaufe ich euch diese Hose. Dann kannst du sicher sein, dass diese Hose niemandem der Anwesenden richtig passt. Medien im 20. Jahrhundert haben aber genauso funktioniert. Und zwar aus einem Distributionsdilemma. Also wir hatten eine Massenkultur. Diese Massenkultur hat funktioniert nach, du sendest allen eine Botschaft, die für alle gleich sein muss. Und dann ist spätestens mit dem 21. Jahrhundert eine personalisierte Distributionsform hinzugetreten, das Internet, mit dem du auf die Bedürfnisse der VerbraucherInnen zugeschnitten sagen kannst, das und das und das passt gerade zu dir. Das wird fälschlicherweise oft als Filterblase zusammengefasst. Ich glaube, da steckt viel, viel mehr dahinter, weil es die Punkte, die der Verbraucher, die Verbraucherin selber mitbringt, einberechnet. Und daraus kann ein neues Ergebnis entstehen. Und dadurch ist das Distributionsprinzip des Durchschnitts, also für alle das Gleiche, ich nenne das die Lautsprecherkultur, ist ersetzt worden durch ein Distributionsprinzip, dass wir alle einen Kopfhörer tragen können und auf uns zugeschnittene Musik hören können. Also Mainstream-Radio versus Streaming-Dienst, der deine eigenen Nutzungsgewohnheiten zuschneidet. Und das gilt für die gesamte Kultur. Eine Kultur der massenhaften Nischen entsteht. Und das ist, wenn wir uns über Öffentlichkeiten unterhalten und über Medien, natürlich eine nachhaltige Veränderung, auf die wir reagieren müssen.
Und wie sollten wir darauf reagieren?
Sie erstmal nicht bewerten, sondern anerkennen. Aber vor allen Dingen Menschen sind bereit, für auf sie zugeschnittene Angebote viel mehr zu bezahlen, als für Angebote, die für alle gleich sind. Also so ein Dienst wie Duolingo funktioniert deswegen total gut, weil er punktgenau auf der Stelle, wo du gerade bist, um eine Sprache zu lernen, bei dir ansetzt und deinen eigenen Fortschritt mitgeht. Ein Dienst wie ein Fernsehsender, der für alle gleich ist, der kann das ja qua Distribution nicht. Also du kannst, wenn du die ersten Folgen der Serie nicht gesehen hast, kannst du maximal, was bisher geschah, in 15 Sekunden, aber du kannst es nicht aufholen. Und das ist ein Riesenvorteil der digitalen Distribution. Und ich glaube, dass wir in inhaltegetriebenen Medien noch weit davon entfernt sind, das zu denken. Die nicht Inhalte, sondern nutzungsgetriebenen Medien, Apps wie Duolingo oder Fitness-Apps, die nutzen das schon viel, viel mehr, dass sie beim Nutzer beginnen. Und das ist wahrscheinlich die wichtigste Erkenntnis, die das 20. Jahrhundert vom 21. unterscheidet. Distribution des 20. Jahrhunderts begann bei den Sendern. Distribution im 21. Jahrhundert beginnt immer bei den Nutzerinnen und Nutzern. Es geht immer da los.
Aber wenn wir einige Jahrzehnte zurückspulen und zum Beispiel die Automobilindustrie angucken, dann gab es mal ein Fahrzeug für ein ganzes Volk, das man sich dann irgendwie leisten oder nicht leisten konnte. Und was ich gut nachvollziehen kann in einer technologischen Welt, du hast das Beispiel Duolingo als Sprachlern-App verwendet, ist es ja eigentlich klar, dass Technologie sehr individuell vorgehen kann. Ist das aber nicht auch ein Riesenknackpunkt für einen großen Teil der Industrie, zu sagen, wie können wir all diese individuellen Bedürfnisse befriedigen? Dafür sind wir weder aufgestellt noch technologisch in der Lage, all diese individuellen Bedürfnisse zu befriedigen.
Ich glaube, dass wir schon sehen, wie die Industrie das im Digitalen löst. Also die Idee vom Plattformkapitalismus sagt, wir erstellen es gar nicht selber, sondern wir schaffen den Rahmen, in dem das individualisiert gelöst werden kann. Also Airbnb baut nicht das auf dich zugeschnittene Hotelbett. Airbnb schafft den Rahmen, in dem du das auf dich zugeschnittene Bett buchen kannst irgendwo. Das heißt nicht, dass das jetzt richtig ist oder unproblematisch, aber wir sehen, wie diese Entwicklung gerade stattfindet. Hochpersonalisierte, auf dich zugeschnittene Angebote werden geschaffen.
Verstehe ich. Airbnb, mega spannender Case. Aber was ist denn die richtige Antwort für das Hotel? Die können ja schlecht sagen, also du hast einen Standort, den kannst du schon mal irgendwie schlecht tagtäglich verändern und du könntest jedes Zimmer anders gestalten, fair enough, aber da prallen ja tatsächlich komplett divergierende Geschäftsmodelle aufeinander.
Ich bekenne mich jetzt in der Reisebranche viel zu wenig aus, aber wir nehmen jetzt mal diese Metapher zu Ende. Ich glaube, das ist theoretisch eine Chance ist für kleine Anbieter, sich zu positionieren, über die Plattformen Positionen zu finden, die sie sonst nie erreicht hätten. Und es ist für größere Anbieter wie eine Hotelkette dann total sinnvoll, sich eben nicht über Airbnb listen zu lassen und zu sagen, du kannst es nur bei mir. Für beide beginnt der Prozess aber bei den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer. Und das war früher gar nicht möglich. Ich konnte nur eine Zeitung distribuieren, die für alle gleich sein musste. Ich konnte eine Radiosendung nur distribuieren, die für alle gleich sein musste. Ich finde, das Beispiel ist der Verkehrsfunk. Der bringt es am schönsten auf den Punkt. Verkehrsfunk wurde immer, wahrscheinlich im Schweizer Radio auch, in Deutschland, immer wurde gesagt, wo gerade Stau ist. Neben der Tatsache, dass total interessant war, dass du immer wieder die gleichen Orte genannt bekommen hast, war total interessant, dass von 100 Hörern das ja maximal 3 betroffen hat. Die anderen sind ja an dem Tag gar nicht mehr Auto gefahren, hatten keinen Führerschein, was auch immer. Aber es war die einzige Methode. Jetzt haben wir Navigationsgeräte und du wählst deinen eigenen Weg. Und das fasst es vielleicht ganz gut zusammen. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber es geht nicht mehr weg. So, das will ich sagen. Selbst wenn ich das schlecht finde, werde ich es mit meinem Gejammer nicht dazu bringen, dass die Leute wieder Verkehrsfunk im Radio senden, weil diese Zeit ist vorbei. Und lass uns überlegen, wie wir mit dem Neuen, mit der Kopfhörerkultur Modelle schaffen, die Werte, die uns wichtig sind, in die Zukunft tragen. Darum geht es mir und darum geht es ja wahrscheinlich bei Transformationen.
Mit dem Ende des Durchschnitts machst du ja eigentlich auch eine klare Empfehlung an jedes Produkt, an jedes Unternehmen, nämlich du brauchst eine glasklare Positionierung. Und auch wenn die total in der Nische ist, es reicht nicht, ein bisschen für alle da zu sein, sondern eben, man muss völlig klar sein, wofür stehe ich.
Absolut. Ich glaube, der Satz, alle sind keine Zielgruppe, der gilt fürs Internet hoch und runter. Gerade bei öffentlichen Institutionen, Museen bin ich manchmal im Austausch, dann wird immer gesagt, ja, wir wollen ja alle erreichen. Aber alle ist keine Zielgruppe. Wer eine Botschaft sendet, muss auf den Briefumschlag schreiben, wer den Brief bekommen soll. Und wenn ich das nicht draufschreiben kann, dann kann ich die Botschaft nicht ausliefern.
Dirk, das war ein wilder Ritt durch einige deiner Konzepte. Zum Schluss müssen wir noch kurz über Jogging reden.
Oh ja, ja.
Wir sind beides Hobbyläufer, ja. Aber du wärst nicht Dirk von Gehlen, wenn du daraus nicht ein richtiges Projekt gemacht hättest. Und zwar hast du den Begriff Minutenmarathon ins Leben gerufen. Was hat es damit auf sich?
Der Martin ist der viel, viel, viel bessere Läufer von uns beiden.
Du lenkst
ab. Deutlich sagen. Ich habe während der Pandemie ein Experiment für die SZ gewagt. Ich wollte immer schon ausprobieren, ob ein Medienhaus der Ausprägung der Süddeutschen Zeitung für Breitensport eine Absendermarke ist. Und ich bin selber während der Pandemie sehr viel gelaufen und habe dann mit Kollegen hier einen Newsletter gestartet und gesagt, ich möchte einen Lauf-Newsletter für die Leserschaft der SZ starten. Und dann haben wir in einem kreativen Prozess die Idee der Marathondistanz, 42,195 Kilometer, auf eine andere Maßeinheit übertragen, nämlich auf Minuten. Und das Einsteigerziel des Minutenmarathons ist es, 42 Minuten am Stück laufen zu können. Was für Einsteigerinnen und Einsteiger tatsächlich ein ganz gutes Ziel ist. Und was auch erreichbar ist, also auch wenn man jetzt nicht top sportlich ist. Und daraus ist ein Newsletter entstanden zum einen und ein kleines Buchprojekt. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil es vielleicht mein publizistisch größter Erfolg war, dass wir während der Pandemie mal über 1000 Leute gleichzeitig haben laufen lassen. Wow. Also bei einem virtuellen Lauf, die dann gemeinsam an einem Wochenende jede und jeder an seinem Ort 42 Minuten gelaufen sind. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das ist ein Projekt, das sich sozusagen nahtlos in die vielen Projekte, die du jetzt dankenswerterweise alle gesammelt hast hier gerade, einfügt, weil ich ganz viel davon, was meine Ausprobierkultur ist, da reinstecken konnte und in den virtuellen Läufen sich tatsächlich das Prinzip Ende des Durchschnitts auch nochmal zeigt, weil du nicht mehr eine Startlinie hast, Zürich Hauptplatz, hier starten alle, sondern
jeder an seinem Ort.
Exakt.
Da verbinden sich unterschiedlichste Konzepte. Also ich glaube, man spürt in diesem Gespräch, dein Blick auf die Dinge ist alles andere als 0815, sondern kreativ, immer wieder überraschend und für mich unglaublich inspirierend. Dirk, hast du auch mal Phasen, wo du merkst, im Moment fällt mir nichts Neues mehr ein?
Ja, natürlich total. Der Trick ist, ich schreibe mir immer, wenn mir was auffällt, das auf. Das heißt, ich habe ganz oft Phasen, wo mir, wenn wir beide uns unterhalten, ich schreibe mir 10 Sachen danach auf, die stehen dann irgendwo und spätestens, wenn ich irgendwann mal die Zeit hätte, dass mir nichts Neues einfällt, habe ich ja das noch. Also in dem Kreativitätsbuch gibt es hinten so ein Ideentagebuch. Ich weiß, dass jede und jede deiner Hörerinnen jeden Tag mindestens eine Idee hat. Und wenn man sich die aufschreibt, passieren zwei Dinge. Das eine ist, du hast nach einer Woche das Gefühl, du bist eine Kreativitätsmaschine. Was mir eingefallen ist, also das Gefühl von Selbstwirksamkeitserfahrung, nach einer Woche Ideen. Und das zweite ist, wenn du irgendwo vor einer Aufgabe stehst, du musst irgendwas Neues lösen und diese Ideenliste durchgehst, selbst wenn davon 90% nichts mit dem Thema zu tun hat, inspiriert es sofort, weil einem sofort wieder was Neues einfällt. Das heißt, ich glaube, jeder, der schon mal meditieren wollte, weiß, wie schnell der Geist ist und wohin er überall springt. Und das kann man sich umgekehrt zunutze machen, indem man das dann aufschreibt und sagt, da hatte ich doch vor 2 Wochen mal diese Idee und jetzt verwenden wir die hier und daraus machen wir jetzt das.
Ideen aufschreiben, einer der unzähligen Gedanken, die mir aus diesem Gespräch mit dir hängen bleiben. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für unser Gespräch und diesen wilden Ritt durch all deine Konzepte und Bücher.
Es hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Wow, dieses Gespräch war echt inspirierend für mich. Ich hoffe für euch auch. Schreibt mir gerne ein Feedback über meine Webseite martinoswald.ch. Wir bleiben auch in der nächsten Folge in Deutschland und ich treffe Lina Timm. Sie leitet das Media Lab Bayern, begleitet mit ihrem Team Startups und weiß unendlich viel über Innovation. Darüber reden wir hier bei Changemaker. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder reinhört. Ciao und bis bald.